willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute haben wir tatsächlich nochmal eine Folge, die sich auf unseren Fachtag aus dem, oh Gott, November, glaube ich, war der, bezieht. Also es ist schon ein bisschen her. Aber wie das halt so ist, erstens waren es ja viele coole Frauen, die ich dazu interviewt habe, die auf unserem Fachtag eben meine Kolleginnen waren und da ihre Themen besprochen haben. Und zweitens kam das Leben so ein bisschen dazwischen und Weihnachten und was halt alles so ist in dieser Zeit. Heute habe ich eine ganz, ganz tolle von unseren Expertinnen, nämlich die Julia Kill. Und es gab so wahnsinnig viele Fragen an die Julia. Also wir haben uns jetzt mal so die rausgepickt, oder Julia hat die rausgepickt, die den größten Part abdecken. Genau, damit ihr noch zu euren Infos kommt, die ihr euch noch gewünscht habt. So, Julia, schön, dass du da bist. Freut mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich kurz nochmal vorstellen für die paar, die ich nicht kenne?
Danke, Andrea, für deine Begrüßung. Wir haben ja nur tolle Frauen im Netzwerk tatsächlich. Genau. Ich freue mich total, nochmal hier zu sein. Und wir haben ja tatsächlich auch schon eine super tolle Podcast-Folge zusammen gemacht. Ja. Die kann man sich ja auch irgendwie immer gerne nochmal wieder anhören, genau. Aber für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Julia Kill. Ich bin FASD-Fachkraft, fetale Alkoholspektrumstörung, Fortbildnerin und Beraterin. Und ich arbeite seit vielen, vielen Jahren mit Familien, Fachkräften, Schulen, Jugend- und Eingliederungshilfe rund um das Thema FASD und herausforderndes Verhalten. Und tatsächlich liegt mein Schwerpunkt darauf, FASD gehirngerecht zu erklären und den Blick weg von Schuld und Erziehung vor allem zu lenken, hin zu Verständnis, Entlastung und passenden Rahmenbedingungen. Genau, das ist so das, wofür ich antrete.
Ja, das ist auch echt mega wichtig. Also es waren auch auf dem Fachtag extrem viele da, einfach wegen FASD. Ich finde nach wie vor, das Thema ist ganz stark unterrepräsentiert. Also bevor wir unsere Podcast-Folge damals gemacht haben, wusste ich da auch nur minimal drüber, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Und das ist natürlich schon so 2-3 Jahre nicht mehr ganz so aktuell. Und da war auch vieles einfach noch gar nicht bekannt. Beziehungsweise merke ich ganz dolle, auch als Mama, die zu Ärzten geht und ging während ihrer Schwangerschaften und nach ihren Schwangerschaften, dass da ja noch ganz viel falsches Wissen einfach auch in medizinischen Kreisen kursiert, das an die Eltern weitergegeben wird, so dass die einfach denken, es gibt immer noch diese alles oder nichts Regel, die habe ich auch eingemeißelt gehabt in meinen Schwangerschaften, dass da ja gar nichts gewesen sein kann, wenn ich, bevor ich es wusste, quasi was getrunken habe. Weil da ja noch, also entweder passiert was oder es passiert gar nicht so. Ne? Das ist ja nun mal gar nicht der Fall. Ja.
Voll. Genau, das haben wir in unserer letzten Folge auch nochmal so schön irgendwie aufgedröselt. Und das ist ja auch der Punkt, der bei FASD so unbequem ist. Ne? Dann kommen Menschen wie ich und sagen, da müssen wir vielleicht doch nochmal drüber sprechen oder hinschauen. Ja. Und das macht natürlich auch was mit jedem von uns. Ne? Also wenn man dann selber Mama ist und denkt, oh Mann, da war ja doch noch mal der Anlass oder da und da fällt mir noch ein und habe ich vielleicht doch irgendwas verschuldet. Also Schuld ist natürlich
Quatsch. Schuld ist aber immer eine ganz große Frage.
Ja,
schrecklich, weil wir immer wen brauchen, der schuld ist.
Ja, total. Also es ist mein Herzensthema, aber ich glaube, es ist nicht das Einfachste, was ich mir da rausgesucht habe. Ne? Also weil es einfach potenziell vermeidbare Behinderung.
Aber danke, dass du es gemacht hast. Also erstens auch, weil ich mir denke, das kann halt so viel zukünftige FASD-Kinder, also nicht die Kinder vermeiden, um Gottes Willen, aber dass die FASD auftritt, einfach weil die werdenden Eltern oder Eltern, die es planen, ein Kind zu bekommen, eben dann besser aufgeklärt sind. Und die einfach ein Kind mit FASD haben, dann endlich wissen, was so dieser fehlende Puzzlestein ist, warum bisher nichts angeschlagen und funktioniert hat. So, ich glaube, das ist auch oft die Krux, dass die Kinder ja Diagnosen sammeln ohne Ende und trotzdem funktioniert nicht wirklich alles, was man da versucht oder so gut wie gar nichts funktioniert, bis man dann drauf kommt, da ist vielleicht noch dieses I-Pünktchen von der FASD, das wir nicht auf dem Schirm hatten. Ne?
Voll, ja, genau.
So, jetzt schauen wir mal. Du hast ja ganz tolle Fragen rausgesucht. Wir sind heute mega organisiert. Danke, Julia. So, ich habe meine Brille nicht auf. Pass auf, muss kurz machen. Also, die erste Frage ist, unser Pflegesohn wird im Februar auf FASD getestet. Gibt es Anlaufstellen, wo man schon für junge Kinder, 3 Jahre, Informationen und Fördermöglichkeiten finden kann? Würdest du sagen, dass frühe Förderungen, Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie steht da schon dabei, helfen können?
Ich habe das noch zusammengenommen mit einer anderen Frage, die auch noch aufgeploppt ist. Mhm. Da ging es nochmal um auch Neuroplastizität. Ne?
Das war meine Frage, glaube ich.
Ah, das ist eine super Frage. Die fand ich richtig gut. Und ich habe mir die beiden rausgenommen, weil ich so dachte, na, die sind ganz unterschiedlich, aber so ein bisschen vereint sie der inhaltliche Kern schon. Ich erlebe häufig, dass bei FASD natürlich nachvollziehbarerweise wir alle wollen die Kinder bestmöglich fördern, ganz klar, ne? Aber ich erlebe eben auch, dass dieser Förderoptimismus häufig den Weg versperrt zu so einer Auseinandersetzung wirklich mit der Behinderung und auch mit einer gewissen Trauerarbeit. Und deswegen ist mir das immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf dem ich so gern rumreite. Und der erste Teil der Frage ist eigentlich ganz leicht zu beantworten. Da würde ich gerne die KollegInnen auch von FASD Deutschland nochmal empfehlen. Die haben eine tolle Homepage, wo auch nochmal aufgedröselt ist, wo es Anlaufstellen gibt. Es ist ganz wichtig, dass man eben in spezialisierte Zentren geht, in SBZs, die sich mit FASD auch auskennen. Das ist ganz wichtig, dass es da einen multiprofessionellen Blick drauf gibt. Ich glaube, das hatten wir auch in unserer letzten Podcast-Folge nochmal irgendwie, ne, ganz intensiv auch besprochen. Und ich würde mir jetzt hier aber gerne den Punkt vor allem so des Förderoptimismus und auch der Neuroplastizität so rauspicken, weil es einfach eine total wichtige Frage ist. Und die kurze Antwort ist erstmal, nee, Neuroplastizität ist bei FASD nicht ausgeschlossen. Und ich mache jetzt mal so eine Brücke und komme dann zu der konkreten Förderung, die ja auch angefragt ist. Das Gehirn bleibt grundsätzlich ein Leben lang lernen und anpassungsfähig. Das ist ja das Konzept auch von Neuroplastizität und eben auch bei Menschen mit FASD. Was sich aber unterscheidet, sind die Ausgangsbedingungen. Also bei FASD liegen halt frühkindliche irreversible, also nicht umkehrbare Hirnschädigungen vor, häufig eben auch im präfrontalen Kortex. Du hattest es da ja schon auch reingeschrieben. Das bedeutet halt einfach ganz einfach, bestimmte Funktionen stehen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Neuroplastizität heißt aber nicht, dass ein beschädigtes Areal quasi repariert wird. Ich habe das auch immer bei Fortbildung oder Beratung. Also ich habe nicht den Werkzeugkoffer dabei. Ne? Wir werden nicht die Betroffenen reparieren, weil die sind super so, wie sie sind.
Ja.
Sondern Neuroplastizität heißt ja, dass das Gehirn quasi Umgehungsstrategien entwickelt, andere Netzwerke stärker nutzt und sich an Umweltbedingungen dann anpasst. Und genau da liegt auch der entscheidende Punkt. Also Entwicklung passiert bei FASD weniger über mehr Anstrengung, sondern vor allem über passende Rahmenbedingungen. Don't try harder, try different ist so ein Slogan auch, ne, der da ganz, ganz wichtig ist. Also über Wiederholung und Entlastung, Beziehung, Struktur und darüber, dass wir die Umwelt verändern und nicht die Person. Genau. Ich arbeite immer mit dem Bild, wenn eine Blume nicht blüht, dann verändere ich die Umgebung und nicht die Blume. Ne? Ja. Und bei Pflanzen ist uns das so klar. Wenn die irgendwie eingeht, dann fragen wir uns, oh, braucht die vielleicht mehr Licht oder weniger Licht oder braucht die eine andere Erde? So genau, einen anderen Topf. Ja. Ne? Wie ist es denn? Und das ist so spannend, weil bei Kindern doktern wir so am Kind rum, an der Blume quasi. Ne?
Ja.
Und gucken uns weniger die Erde und die Lichtbedingungen und die Wasserverhältnisse und so an.
Ja.
Deswegen ist das so mein Credo, mit dem ich gerne arbeite. Genau, und Menschen mit FASD können sich entwickeln, wobei das erstmal ein vorsichtig zu nutzender Begriff ist, weil einfach die Grundlage so eingeschränkt ist und deswegen eben auch nicht beliebig. Also Neuroplastizität arbeitet mit dem vorhandenen Gehirn, aber wichtig eben nicht gegen die Schädigung. Also ich kann
Also da heilt sich nichts, egal wie doll. Genau. Aber nichtsdestotrotz kann man dann vielleicht festhalten, dass mit den richtigen Rahmenbedingungen trotzdem möglich ist, dass eben eine Entwicklung stattfindet. Aber die wird halt nicht utopisch groß sein oder kann eben nur auf dem aufbauen, was da ist und nicht auf den Stellen, die halt kaputt sind, die einfach unwiederkehrlich quasi geschädigt sind.
Voll.
Das ist ein komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. mal gucken, du hast noch so eine tolle hier markiert. Ich frage mich gerade, wenn die Zahlen so deutlich sind, wie kann es sein, dass wir alle in Jugendhilfe und Schule Kinder haben, bei denen keine Diagnose besteht oder auch nicht über FAS nachgedacht wird? Es ist doch schon bei Geburt sichtbar erkennbar. Es müsste doch im gelben Heft des Kindes vermerkt sein. Tatsächlich habe ich erst ein Kind in die Jugendhilfe gehabt, bei dem dies bereits im gelben U-Heft vermerkt wurde. Es würde doch so vieles erleichtern, wenn es dort vermerkt wäre. Ja, das wäre super, gell? Ach so, aber du hast auch was dazu genommen, glaube ich. Ich habe FASD auch immer mit Gesichtsauffälligkeiten in Zusammenhang gebracht. Gibt es Zahlen, wie viele Personen keine Gesichtsauffälligkeiten zeigen? Das sind ja sehr viele, ne? Hattest du in der letzten Folge erzählt.
Voll, genau. Und die Fragen kommen tatsächlich immer wieder. Deswegen habe ich die auch nochmal rausgepickt, weil ich das so wichtig finde. Und es fühlt sich auch erstmal unlogisch an auf den ersten Blick, ne? Wenn die Zahlen so hoch sind, dann müsste man eben genau das denken. Das sehen wir doch oder steht doch im Gelben. So. Und das wäre auch so schön, wenn es so wäre, aber die Realität ist ja deutlich komplexer. Und so wie du sagst, genau, da haben wir beim letzten Mal auch so drüber gesprochen. Und das klassische, voll ausgeprägte Form quasi des FAS, also das Vollbild, das macht tatsächlich eher nur einen kleineren Teil aus.
Weil das ist ja das, was man wirklich optisch sieht oder erkennen kann, ja.
Und ich sage auch immer, wenn ich FASD haben müsste und ich dürfte mir dann auch noch was aussuchen, dann würde ich mir tatsächlich das Vollbild aussuchen.
Ja?
Weil, ja, tatsächlich ist es immer so das Schreckensgespenst, oh Gott, ne, die schlimmste Form der Betroffenheit.
Ja.
Das stimmt aber gar nicht, weil der Hirnschaden auch in den anderen Ausprägungsformen der gleiche ist. Also ich bin nicht mehr betroffen, nur weil es äußerlich sichtbar ist. Aber das Schöne daran, also es ist auch schwierig, das so zu formulieren, ich bin mir dessen bewusst, aber das Schöne daran ist einfach, dass wir gesellschaftlich mit dem, was wir sehen, in der Regel viel besser umgehen können, als mit dem, was im Verborgenen liegt. Ne?
Ja. Kann ich dir ein Lied von singen, als jemand, der quasi ADHSlerin ist, dass man nicht sieht? Ich finde, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass die Eltern vielleicht sagen würden, oder ich jetzt auch sagen würde, so: Einerseits ist es dann gut, dass man sieht, und andererseits ist es schlecht, dass man sieht, weil du, einerseits ist es gut, dass du sofort merkst, mit dem Kind ist was nicht okay. Also okay ist das Kind völlig, aber mit dem Kind ist was anders. Das Kind hat eine Beeinträchtigung. Und andererseits wünscht man den Kindern ja immer, dass sie nicht irgendwie abgestempelt werden, dass sie nicht sofort nur aufgrund ihrer Behinderung, ihrer Beeinträchtigung beurteilt werden. Aber ganz ehrlich, also jetzt mit meiner Erfahrung kann ich sagen, also könnte man so ein rotes Pünktchen irgendwo drauf machen, das dann bedeutet, ach guck mal, die Alte hat ADHS und ist auch noch auf dem Spektrum, da kann ich das und das erwarten, dann wäre es wahrscheinlich für mich wesentlich leichter als dieses, wieso sieht doch ganz normal aus, wieso ist die manchmal so komisch. Ne?
Voll, genau.
Und ich glaube, dass es bei Kindern auch so ist, die werden ja trotzdem aufgrund der Beeinträchtigung verurteilt, nur dass keiner die Beeinträchtigung sieht, die über dem Kopf haben, die dann alle so schlecht erzogen, keine Ahnung, Rüpel hat halt einen miesen Charakter, ist ein kleiner Tyrann. So.
Genau. Ja, genau, es ist dann so sehr verhaltensorientiert irgendwie.
Total.
Und das wird den Menschen gar nicht gerecht. Und wir haben beim Fachtag ja auch lange noch darüber gesprochen, über diese Unsichtbarkeit und wie man die dann auch ein bisschen sichtbar machen kann bei allen Formen der Neurodivergenz, die wir da ja hatten an dem Tag. Und haben unter anderem ja dieses Sonnenblumen-Lanyard oder so besprochen. Mhm. Ne? Und das ist das, was du ja so ein bisschen sagst, auch mit dem roten Punkt. Und das ist eben das, weshalb ich sage, naja, wenn, hätte ich gerne die sichtbare Form von FAS. Also die Kids werden auch fehlbetreut und überfordert und so, ne? Weil man dann doch eben nicht verstehen möchte, wie weitreichend es ist irgendwie. Ja. Und dann sind die so sprachkompetent irgendwie, auch wenn der IQ vielleicht das gar nicht hergibt, ne? Weil die Sprache so gut reproduzieren können. Und da haben wir in der Gesellschaft einfach Schwierigkeiten mit. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ist uns so klar, dass der eine Rampe braucht, um diese Treppe hochzukommen, ne? Also dieses ganz einfache Bild. Aber dieser Rollstuhl im Gehirn, der ist einfach nicht sichtbar und wir tun uns einfach wahnsinnig schwer damit, dann nicht da rein zu verfallen, aber andere können das doch auch und andere schaffen das doch auch und wir können doch jetzt nicht eine Extrawurst und so, ne?
Ja, ah ja.
Und, ja.
stich da nicht rein, sonst kommt mein Wespennest gleich.
So. Und das ist ja auch wahrscheinlich der Trigger für alle, die das hier hören und denken, ja, hör mir auf, kennen wir, erleben wir jeden Tag. Und genau, und es ist einfach so, dass nur 10% aller Menschen mit FASD wirklich auch sichtbare Auffälligkeiten haben. Mhm. Von daher ist es eine ganz, ganz kleine Form. Und ich referiere die zum Beispiel auch gar nicht in Fortbildung oder so, weil ich immer sage, ey, lass uns doch bitte nicht fokussieren auf das, was man noch erkennen kann, äußerlich jetzt, sondern lass uns doch eben über die 90% sprechen, die äußerlich erstmal völlig unauffällig wie du und ich aussehen und über die Gefahr der Übersehbarkeit, ne? Weil die eigentliche Beeinträchtigung, die liegt ja nicht im Gesicht, sondern die liegt eben im Gehirn.
Ja.
Und die wird eben erst sichtbar, wenn die Anforderungen steigen, ne? Und es wäre so leicht, wenn wir da so Marker hätten. Aber die Hoffnung, die ich immer habe, ist jeder, der sich damit befasst, egal aus welcher Blickrichtung und auch wenn es dann Fachkräfte sind, ist es so wichtig, dass eben zum Screening beigetragen wird, ne? Dass wir dann eben die keine Diagnose bekommen können, die einfach nur über Verhalten bewertet werden, vielleicht dann doch nochmal an eine Diagnose kommen. Und das gelingt uns aus meiner Sicht eben nicht, wenn wir uns auf die spannenden Gesichtsauffälligkeiten stürzen, weil also die kann man erkennen. Die verwachsen sich übrigens auch, das haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal irgendwie besprochen.
Also noch schwieriger, das heißt, wenn man es nicht direkt erkennt, dann ist auch da diese äußerliche Visitenkarte weg.
Voll.
Ja, also ganz ehrlich, grundsätzlich bin ich ja immer davon, ein Freund, eine Freundin hinter Sachen zu gucken, also immer hinter Verhalten zu gucken. Und wenn diese Kinder halt durch ihr Verhalten auffallen, dann halt eben da so ein bisschen ganzheitlicher zu schauen. Und wenn mehr Leute über FASD Bescheid wüssten, auch hier wieder, wie gesagt, ganz viel medizinisches Fachpersonal auch besser geschult wäre, dann wäre die Anamnese eine ganz andere. Also bei mir wurde bei allen Diagnostiken bei den Kindern die Anamnese eigentlich falsch gemacht. Beziehungsweise erinnere ich mich doch dran, dass in den Fragebögen immer stand, haben Sie in der Schwangerschaft getrunken? Und habe ich natürlich immer mit Nein beantwortet, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, habe ich keinen Tropfen Alkohol getrunken, wäre da aber drin gestanden, in Klammern, auch bevor sie wussten, dass sie schwanger sind, dann hätte ich drunter schreiben müssen, bei dem einen mehr, beim anderen vielleicht einmal sogar richtig viel, weil ich da auf dem Geburtstag war oder so.
Ja.
Aber das hat niemand abgeklopft. Das heißt, die haben automatisch dann auch für sich im Kopf schon gesagt, also FASD oder FAS fällt ja aus bei dem Kind, hat ja nichts getrunken, die Mutter, ne? Kann ja nicht sein. Dann wird automatisch ja nur sich auf die anderen Sachen konzentriert, die es sein könnten.
Voll. Und was heißt auch getrunken? Da versteht ja auch jeder und jede was anderes drunter, ne? Heißt getrunken für mich, ich habe irgendwie bewusst 3 Bier konsumiert oder
einmal genippt.
So. Ja, ne? Oder das Glas Sekt irgendwie so. Also finde ich auch. Und das wäre einfach so schön, wenn es im U-Heft stünde, na klar, aber es wäre noch schöner, wenn wir FASD einfach mitdenken würden, ne? Auch wenn es eben nicht im gelben Heft steht. Und also auch nicht im Sinne von einem schnellen Etikett oder so, sondern einfach das, was wir auch gesagt haben.
Möglichkeiten. Ja.
Genau. Und einfach in der grundlegenden Haltung für alle Kinder ja im Prinzip. Eine Haltung, die danach fragt, was ist denn, wenn das Verhalten, was das Kind zeigt, erstmal Sinn macht aus Sicht eines anderen Gehirns, ne? Weil das, was du sagst, lebe ich genauso. Verhalten ist immer Kommunikation, es gibt immer einen guten Grund irgendwie. Und da hinzuschauen, was ist der gute Grund für dieses Verhalten? Und das kann vielleicht auch eben FASD sein, auch wenn es kein Pflegekind ist, auch wenn es ein leibliches Kind ist.
Genau.
Und, ne?
Und auch wenn es eine ganz tolle, solide Familie ist. Also auch diese, wenn es, keine Ahnung, wenn es sehr junge Eltern sind oder Eltern, die halt vielleicht aus ärmeren Verhältnissen kommen oder, weiß ich nicht, psychische Erkrankungen haben. Also automatisch ist da ja schon eher dieses, da könnte ja vielleicht was sein. Aber wenn dann beide so total solide sind und vielleicht beide einen guten Job haben und aus gutem Haus und auch alle so nett und adrett, dann ist automatisch, also da brauchst du da gar nicht so auf den Busch klopfen. Das sieht man noch sofort, es sind da keine Assis. Ne?
Genau, genau.
Ja, das ist und ja immer so bei uns verbunden mit, das finde ich so wahnsinnig in unserer Gesellschaft, wo Alkohol so einen krass hohen Stellenwert hat, dass du den nicht rauskriegst aus dem sozialen Kontext irgendwie. Das muss immer, irgendwo muss Alkohol dabei sein, sonst sind alle gleich total, warum gibt es hier nichts trinken?
Ja,
und andererseits aber dieses, Nur Familien, die jetzt nicht so dem tollen Standard entsprechen, hätten vielleicht die Chance, dass das Kind FASD hat oder irgendwelche anderen Beeinträchtigungen durch Drogen oder was auch immer. Ja, Freunde, da müsst ihr nochmal nachdenken und euer Weltbild mal ein bisschen abstauben, weil so funktioniert es nicht, weil Alkohol ist halt hier, also von der ärmsten bis zur reichsten Familie oft ein Problem. Gesellschaftlichen Problemen, also da müssen wir nicht gucken, ob es die sind, die weniger haben, die dann damit Probleme haben, sondern das zieht sich durch alle Schichten. Ne?
Total. Und die Statistik spricht da auch witzigerweise eine ganz deutliche Sprache, also die unterstreicht das nochmal auch, was du sagst, dass eigentlich die Frauen, also nicht eigentlich, dass die Frauen Ü30 mit einem hohen sozioökonomischen Status, einer guten Ausbildung, die sind, die am wahrscheinlichsten Kinder mit FASD zur Welt bringen. Ne? Und eben nicht die, ich sag mal, die anderen, ne? Junge
die
Mütter
anderen,
oder
die Teenie-Eltern oder die ja, halt, weiß ich nicht, einmal die Woche bei Teddy choppen, nichts gegen Teddy, oder halt einfach keinen prestigeträchtigen Beruf haben oder einfach es nicht schaffen, einen Job zu halten oder so.
Ne? Ja, genau. Ja. Die ploppen schneller auf, die fallen uns schneller auf, da fragen wir eher nach und deshalb denken wir, das sind vor allem die, ne? Aber tatsächlich sind es die Frauen Ü30, wir auch, knapp Ü30.
Genau, ich auch, knapp Ü30. mal gewesen, genau.
Aber da darf man einfach auch nochmal hingucken und FASD einfach deutlich mitdenken. Ne?
Ich wünschte ja, dich würd's in hundertfache Ausführung geben. Ich würde dich an jede Arztpraxis dieses Landes schicken.
Für den Alltag fände ich das auch toll, wenn es mehrere von mir gibt, dann
also
ist ich
ehrlich
das auch
gesagt
gut
auch,
aufzufallen.
Wobei auch ein bisschen gruselig manchmal, ne?
Ja, das stimmt.
Genau. Ich glaube, das waren jetzt auch so die wichtigsten Fragen, die tatsächlich halt, also es gab noch ganz viele, aber letztlich spielt es ja alles immer so ein bisschen zusammen. Und einiges hattest du auch im Vortrag einfach schon beantwortet, aber ich fand es wirklich krass zu sehen, weil das kommt mir immer vor wie so ein, oder es wird immer so behandelt wie so ein Nischenthema. Aber es waren ja wirklich viele Leute auf unserem Fachtag. Also auch schön, wenn ihr dabei wart, hat uns mega gefreut, war total aufregend alles. Aber wie krass hoch das Interesse an FASD war, das hätte ich auch nicht vermutet. Also dass da so viele, ich glaube auch durch dich auf uns gestoßen sind, zum Kompetenznetzwerk einfach dazugekommen sind. Das zeigt mir halt schon, wie groß der Bedarf da einfach ist. Also wie wenig es Wissen oder wie wenig Wissen es leicht zu bekommen gibt, wie intensiv du suchen musst, wie oft du fehlinformiert wirst, wie frustriert du bist als Elternteil oder Pflegeelternteil, damit du endlich mal an Informationen kommst, um dein Kind zu unterstützen oder auch deinen jungen Erwachsenen oder wie auch immer. Also ich meine, in der ersten Folge haben wir auch drüber gesprochen, dass es ja durchaus häufig vorkommt, dass dann wirklich erst sehr spät eine Diagnose erfolgt, nachdem alles andere eigentlich schon austherapiert in Anführungsstrichen ist und man dann nicht mehr weiter weiß und dann vielleicht jemand wie du zufällig auf einen Menschen aufmerksam wird und sagt, habt ihr in die Richtung schon mal geguckt? Also
ja,
das ist selten.
Total. Und ich finde, da liegt auch so der besondere Charme unter anderem unseres Kompetenznetzwerks, ne? Dass man eben dann nicht rumrennen muss und sich darüber noch die Infos sucht. Und es ist ja auch so, dass das eine das andere ja gar nicht ausschließt. Du sagst selber ADHS, ne? Und es gibt ja die wildesten Kombinationsmöglichkeiten bei den ganzen Neurodivergenzen. Und das fand ich auf dem Fachtag eben auch so toll, dass einfach alles gebündelt da war, ne? Und du musst dann, wenn du dich über das eine informieren willst, nicht noch irgendwie rumrennen und gucken, wo kriege ich denn Infos über das andere. Das war total toll. Und genau, apropos Fachtag, es gibt ja auch noch den zweiten, ne? Der steht ja auch schon.
Den großen, nicht nur so ein bisschen, sondern den großen, aufregenden, der dann auch was kostet. Also der erste war ja so ein Goodie quasi, sage ich jetzt mal für euch. Der nächste wird noch, da gehen wir einfach auch noch intensiver rein in unsere Themen.
Ja.
Wir haben vorher schon gesagt, weißt du noch, wann es ist? Ja, wir wissen noch, wann es ist. Am 7. Mai 2026 ist jetzt, klingt noch weit weg, aber ist gar nicht mehr so lange. Okay. Anmelden kann man sich noch nicht. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt auch das mit dem Newsletter, da muss ich bei der Lena nochmal nachhaken. Ich glaube, das steht auch noch nicht. Also ihr merkt, wir sind auch so ein bisschen neurodivergent. Es geht nicht alles so nach Plan. Aber irgendwann demnächst wird auf jeden Fall die Anmeldung oder Voranmeldung möglich sein.
Auf
oder
jeden
zumindest
Fall.
schon mal so eine Warteliste oder so,
Genau.
damit man rechtzeitig informiert wird, ne?
Genau, die haben wir in unserer Bio ja tatsächlich schon, wo man sich schon anmelden kann, die Early Bird Liste, damit man eben die Infos auch bekommt, sobald sie spruchreif sind.
Stimmt. Da weißt du, wie
Ja.
du meinst. Ich habe nie aufgepasst. Also dann müsst ihr quasi ich verlinke es auch in den Shownotes, zum Kompetenznetzwerk gehen und da brav in die Bio klicken, falls ihr noch nicht auf dieser Liste seid. Ich werde es natürlich auch noch erwähnen. Ich werde auch die Links in den Shownotes posten, sobald ich die habe. Genau, aber das würde uns sehr freuen, wenn da wieder so zahlreich erschienen wird. Und
Voll.
genau,
Ja.
da könnt ihr euch dann noch mehr. Ich finde auch, das Gute ist, das haben wir ja gerade gesagt, also Neurodivergenzen gehen ja so oft Hand in Hand. Ich glaube auch, dass der ein oder andere, es waren vorwiegend Frauen, es dürfen auch mal ein paar Männer kommen, gerne.
Ja.
tatsächlich vielleicht auch bei den Vorträgen gemerkt haben, so, oh, das oder das trifft auf mich vielleicht auch zu oder auf mein Kind oder die Kinder, die ich betreue, das wäre vielleicht auch noch ein Thema, an das ich gar nicht gedacht habe. Ich bin hier wegen ADHS oder wegen PDA oder was auch immer und merke plötzlich Hochbegabung oder FASD wäre aber vielleicht bei uns auch passend. Also ich glaube, dass das ganz, ganz toll ist, das so zu bündeln, einfach weil wir sind halt ein großer Club und ein großer Verein. Wir müssen uns da irgendwie unterstützen und dafür sorgen, dass möglichst viel Information einfach nach draußen kommt. Weil in meiner Bubble kommt mir das so vor, als wüsste die ganze Welt endlich Bescheid. Aber nein, das ist leider nicht so. Weil wenn ich hier zur Tür rausgehe und mit den Lehrkräften meiner Kinder spreche oder so, da merke ich einfach, wie viel Unwissen oder altes Wissen da noch da ist oder manchmal auch gar kein Wissen zum Thema. Und das wird einfach Zeit, dass wir das ändern.
Auf jeden Fall, ja.
Haben wir heute jetzt wieder einen Beitrag dazu geleistet. Vielen Dank, Julia.
Hat sehr gerne, danke dir.
Dann würde ich sagen, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt ihr einfach gerne. Ich mache mit der Julia noch 20 Folgen.
Immer gerne, genau.
Wir quatschen ja gern. So, genau. Vielleicht fahr ich mal nach Münster, interview sie mal live oder so.
Herzlich gerne.
Oder? Das machen wir mal. Da machen wir Spendenpott auf, so Kaffeekasse für Andreas Zugfahrkarte oder so. Und dann büße ich mal nach Münster und dann machen wir zusammen live, die Julia und ich.
Herzlich gerne, genau. Das schwebt uns ja eh immer noch vor, dass wir uns alle auch mal irgendwie, ne?
Eben, also wir brauchen auch mal irgendwann einen Live-Fachtag. Da müsst ihr dann leider alle anreisen. Das wäre ja so Kongress organisieren, das wäre ja schon so ein Träumchen von mir. Andererseits auch ein Albtraum, weil ich meins wie organisatorisch überfordert bin. Ich glaube, da leisten wir uns dann vielleicht eine Assistenz oder so.
Auf jeden Fall, aber dann so richtig zum Anfassen, ne? Das
genau, so gut. Richtig zum Anfassen. So Meet and Greet mit VIP-Bereich hinter der Bühne. Nein. so über Kandidel sind wir dann doch nicht. Also wir schütteln, wobei Händeschütteln mag ich nicht gern, aber hallo sagen wir auch so.
Auf jeden Fall.
Genau. Ja, hey, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Julia.
Danke dir auch. Herzlichen Dank.
Dann bis ganz bald.
Bis ganz bald.
Und euch allen. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.